Im Epheserbrief geht es um die Heilsgemeinde, das heißt um das Volk der Geretteten, durch Jesus Christus Geretteten. Jesus Christus ist der von Gott bestimmte und gesandte Retter der ganzen Menschheit, in Sonderheit der Retter derer, die sich an ihn wenden und seinen Einsatz für uns am Kreuz in Anspruch nehmen. Und die Menschen, die das getan haben, bilden die Heilsgemeinde Gottes. Und was die Schrift im Besonderen über diese Heilsgemeinde zu sagen hat, finden wir etwa zusammengefasst im Epheserbrief. Es ist eine Glaubenslehre von der Gemeinde Jesu. Der Epheserbrief kann aufgeteilt werden ganz einfach in die Mitte. Erster Teil, Kapitel 1 bis 3, handeln von den himmlischen Vorrechten der Geretteten, und im zweiten Teil, den Kapiteln 4 bis 6, geht es um die irdischen Verantwortungen dieser Heilsmenschen. Also Kapitel 1 bis 3 sind der Teil, in dem wir uns immer noch befinden. Heute Abend geht es um Kapitel 3. In Kapitel 1 lesen wir von den Vorrechten, die Gegenstand des Gebetes sind. Paulus betet über die Vorrechte der Christen. Im ersten Abschnitt lobt er Gott für solche Vorrechte. Im zweiten Abschnitt nimmt er sie zum Anlass, um für sie zu beten, dass sie zunehmen möchten in der Einsicht dieser Vorrechte. In Kapitel 2 sind dieselben Vorrechte Gegenstand der Meditation, der Besinnung, des Nachdenkens. Dort denkt Paulus nach in den Versen 4 bis 10, also im ersten Teil, über die Liebe Gottes, die Triebfeder dieser Heilssegnungen, des Heilsgeschehens. Und im zweiten Teil, 11 bis 22, denkt Paulus nach über die Versöhnung im Besonderen, die Versöhnung mit Gott und miteinander. Er denkt darüber nach, dass nicht nur Gottes alttestamentliche Volk Gegenstand dieses Heils, dieser Rettung geworden ist, sondern auch Menschen aus allen Völkern. Und das will er den Lesern groß machen. In Kapitel 3, und zu diesem Kapitel kommen wir heute Abend, in Kapitel 3 wird der Heilssegen, die Heilssegnungen werden in diesem Kapitel Anlass zu weiterer Fürbitte. Wir merken also, dass im Epheserbrief viel gebetet wird. Die Gemeinde Jesu ist ein Tempel, und ein Tempel ist ein Haus, in dem gebetet wird. Eine Kapelle ist ein Gebetsort, eine Kirche ist ein Gebetsort. Die Gemeinde ist Gottes wahrer Tempel, in dem gebetet werden soll. Deshalb plädiere ich dafür, dass das Gebet in die Versammlung der Gemeinde, der Gemeinschaft der Gläubigen genommen wird. Manche Gemeinden haben das Gebet vorher oder nachher. Und das finde ich merkwürdig, denn gerade die Gemeinde und ihre Hauptversammlung sei der Ort, in dem viel gebetet werden sollte. Wohl der Gemeinde, die einen Gottesdienst hat, in dem selbst eine große, starke, lebendige Gebetsgemeinschaft ist. Und so ist es auch mit dem Epheserbrief. Wenn er schon über die Gemeinde spricht, dann wird schon bei dieser Besprechung viel gebetet. Wie gesagt, praktisch das ganze erste Kapitel bis in Kapitel 2 hinein handelt von diesem Beten. Der erste Teil ist Gebet. Verse 2 bis 14 sind Gebet. Und dann weiter berichtet Paulus genau, wie und was er betet. Und in Kapitel 3 hier geht es wieder um das Gebet. Im ganzen Kapitel. Und das soll uns jetzt etwas deutlicher werden, wenn wir durch das Kapitel gehen. Zuerst einige Vorbemerkungen zur Gestaltung dieses Kapitels. Dieses Kapitel ist etwas anders gestaltet als einige der anderen Kapitel. Ich mache darauf aufmerksam, dass die Verse 2 bis 13, und das sollte in meinem Text zu sehen sein. Die Verse 2 bis 13 sind eine Klammer. Das heißt, am Anfang von Vers 2 müsste Klammer aufstehen und am Ende von Vers 13 Klammer zu. Und das bedeutet, dass Vers 14 Vers 1 fortsetzt. Also da muss man schon wirklich einen langen Atem haben, nicht wahr, wenn man das alles im Kopf behalten soll. 12, 13 Verse zwischen 1 und 14, dann sollen wir noch behalten, was in Vers 1 stand. Ja? Aber Paulus hilft uns. Er gebraucht das Wort deswegen. Beachten Sie, wie Vers 1 beginnt. Deswegen ist es, dass ich, Paulus, gebundener Christi Jesu für euch, die ihr von den Völkern seid, und dann kommt schon die Klammer auf. Das heißt, es ist ihm etwas eingefallen, das möchte noch schnell einfügen, bevor er weiterfährt. Und dann heißt es in Vers 14, dort setzt er dann fort: Deswegen beuge ich meine Knie. Da geht er dann direkt ins Gebet. Also, Vers 1 wollte er anfangen zu beten, aber der Heilige Geist hat ihm da noch einiges eingegeben und das ist dann eingeschoben worden. Aber es ist sehr bedeutungsvoll, gerade für dieses Beten, das er hier in Kapitel 3 tut. Das sieht dann so aus, wenn wir das ganze Kapitel gliedern wollten. Verse 1 bis 12 erzählt Paulus, warum er für die Leser Fürbitte einlegt. Denn das ist es, was er tut. Kapitel 3 werden die Heilssegnungen Anlass zur Fürbitte. Und in den Versen 1 bis 12 erzählt er, warum er Fürbitte einlegt für die Leser. Vers 13 ist eine Zwischenbitte an die Leser. Vers 13 ist eingefügt, dort tut er eine kurze Bitte an die Leser. Und dann fährt er Vers 14 wieder fort mit dem Gebetsgedanken. 14 bis 21, also der zweite Hauptteil. 14 bis 21 zeigen, wie Paulus Fürbitte einlegt für die lesenden Gemeinden. Die Gemeinden, die diesen Brief als erstes damals bekommen haben. Also widmen wir uns dem ersten Teil, den Versen 1 bis 12, in denen Paulus uns zeigt, warum er Fürbitte tut für die Gemeinden, die diesen Brief bekommen sollen. Warum? Nun, erstens einmal, wegen des Anteils der Leser an den Heilssegnungen. Er freut sich, dass seine Leser Anteil haben an diesen großen Heilssegnungen Gottes. Den Segnungen des Evangeliums. Damit sind manche Segnungen verbunden. Er sagt ja in Kapitel 1, Vers 3, wir sind gesegnet worden mit sämtlichen Segnungen im himmlischen Bereich. Und dann freut er sich mit den Lesern, dass auch sie Anteil bekommen haben an diesen Segnungen. Und deshalb betet er für sie. Wir fühlen uns gedrungen, für solche zu beten, bei denen es schlecht steht, nicht wahr? Und wenn wir hören, jemand kommt nicht so gut voran, geistlich oder ist auch körperlich krank, ja, für den müssen wir beten, ja. Man betet für Leute in Not, auch für uns selbst. Und es gibt Menschen, die beten nur, wann sie in Not kommen. Ja. Einige beten nicht einmal dann. Aber Paulus betet, wann Menschen gesund sind, damit sie noch gesunder werden, damit es noch weitergeht, damit es noch besser mit ihnen wird. Und damit sie nicht fallen, damit sie bewahrt bleiben. Damit sie wachsen im Glauben, in der Liebe, in der Erkenntnis und so weiter. Wachstum wird sehr groß geschrieben im Neuen Testament. Und deshalb wird Fürbitte eingelegt in Kapitel 1 und jetzt hier in Kapitel 3. Warum beten? Vers 1 beginnt mit deswegen. Und wenn wir dieses deswegen in Vers 14 wiederholt sehen, dann lesen wir dort, was er deswegen tut. Er betet. Deswegen beuge ich meine Knie. Das heißt, er betet. Er hat nicht immer nur auf den Knien gebetet, aber das war seine Hauptposition, seine Hauptstellung, Gebetsstellung wahrscheinlich beim Beten normalerweise. Deswegen bete ich. Deswegen weist also hin auf Kapitel 2. Denn wir kommen ja gerade aus Kapitel 2, wenn wir 3 Vers 1 lesen. Und wahrscheinlich denkt Paulus dort bei diesem deswegen Anfang Vers 3 besonders an den letzten Teil in Kapitel 2, wo er ja davon sprach, dass seine Leser zum größten Teil Menschen waren, die ohne Hoffnung waren, keinen Messias, keinen Erlöser hatten, keine Verheißungen wie die Israeliten und so weiter. Und doch, durch den Tod von Jesus Christus und dadurch, dass die Verkündigung dieses Todes hinausgegangen ist bis zu diesen, dadurch haben auch sie Kontakt bekommen und haben einen Anteil bekommen an dieser Botschaft und dessen Segnungen. Deswegen betet er für sie. Was er betet, das wollen wir dann später hören, wenn wir Vers 14 und bis 21 betrachten. Aber zunächst einmal sagt er, warum er für sie betet. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, weshalb Paulus für seine Lesenden betet. Und darüber spricht er dann im Weiteren bis Vers 12. Also in Vers 1 bis 12 sagt er uns dann noch einmal, wofür er betet. Paulus betet also nicht nur, weil seine Leser Anteil bekommen haben an den Heilssegnungen, sondern weil er selbst einen Anteil hat an der Verkündigung dieser Heilssegnungen. Paulus freut sich, dass er teilhaben darf an der Arbeit, diese Botschaft weiterzugeben. Also in den Versen 1 bis 12 betet Paulus oder erklärt er, dass er für seine Leser betet, wegen seines Anteils an der Botschaft des Heilssegens. Aber das sind 12 Verse und die müssen wir jetzt wieder etwas aufgliedern, damit wir sie besser ins Auge fassen können und verstehen können. Also dieser Grund, zu diesem Grund gehört einmal, dass Paulus ein Gefangener ist, ein Gebundener. Dadurch, dass er die Botschaft des Evangeliums weitergab, kam er in Konflikt mit Behörden, die das nicht so haben wollten. Zunächst einmal waren es Menschen aus seinem eigenen Volk. Nicht Behörden notwendigerweise, aber die haben sich dermaßen verhalten und haben ihn angegriffen in Jerusalem damals, im Tempelbereich, sodass die Behörden sich einschalten mussten. Aber die hielten ihn auch für einen Verbrecher, sodass er nun eben ein Gefangener war. Und war man einmal gefangen, dann war es nicht so einfach in jener Zeit, dann wieder frei zu werden. Und so kam diese ganze mehrjährige Prozedur der Justiz und die Schifffahrt nach Rom. Von Jerusalem ging es dann nach Caesarea mit Pferden und so weiter, nachts. Und in Caesarea war er dort Gefangener für 2 Jahre. Und dann ging es schließlich per Schiff nach Rom. Und auf dieser Fahrt kam es noch zu einem Schiffbruch, weil der Kapitän sich verkalkuliert hatte. Paulus hatte hier Weitsicht, er hatte schon Erfahrung mit Schifffahrt, vielleicht mehr als der Kapitän, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ließ der Kapitän sich nicht von einem Gefangenen warnen oder Weisungen geben, er war zu stolz dazu wahrscheinlich. Aber es hat sich dann gezeigt, dass Paulus recht gehabt hätte. Hätten sie überwintert, dort wo es er vorgeschlagen hatte, wäre ihnen das erspart geblieben. Aber Gott hat auch das gebraucht, zu seiner Ehre. Schließlich kamen sie nach Rom und dort war er dann weiter im Gefängnis, bis er wahrscheinlich dann doch wieder freigelassen wurde und dann noch einige Zeit tätig gewesen ist. Aber dann wurde er wieder gefangen genommen und aus dieser zweiten Gefangenschaft in Rom schreibt er wahrscheinlich diesen Brief. Er ist also ein Gefangener für das Evangelium, für die Sache Gottes. Und Daran erinnert er seine Leser. Schaut einmal, ich bin bereit, bis zum Tode mich einzusetzen für diese kostbare Botschaft. Es lohnt sich. Und deshalb bete ich für euch. Weil ich ein Gebundener bin, ein Zeichen meines Anteils an dieser Botschaft. Weiter, er betet als Verwalter der Gnade Gottes. Das zeigt seinen Anteil an dieser Botschaft, als Verwalter der Gnade Gottes. Wie sieht das aus? Was heißt das, Verwalter der Gnade Gottes zu sein? Verfügt man dann darüber wie ein Priester? Ja. Heute ist Vergebung 3 für 10 Mark, ja. Morgen wird es wieder teurer sein, nehmen Sie die Gelegenheit heute wahr. Nicht so verwaltet man die Gnade Gottes. Die Botschaft von der Gnade Gottes wird verwaltet. Wenn Jesus seine Jünger daran erinnert, dass sie es in der Hand haben, ob Menschen Vergebung bekommen oder nicht. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Dann scheint das prophetische Sprache des Alten Testamentes zu sein. Die Bibel ist ja ein Buch. Keine große Kluft zwischen den Testamenten. Es ist ein Buch und ein Gott, der alles veranlasst hat zu schreiben. Und dieselben Gedanken, die im Alten Testament sind, finden sich auch wieder im Neuen Testament. Das Alte ist im Neuen offenbart und das Neue ist im Alten oft verborgen, enthalten, wartet auf die Erfüllung. Und dort kann von einem Propheten gesagt werden, dass er das getan hat, wozu seine Botschaft führen sollte. Zum Beispiel, Jeremia verkündet Gericht. Seine Botschaft heißt, Gott wird richten. Und so heißt es, dass Jeremia das tut, was seine Botschaft verkündet, Gott tun wird. Wir reden nicht notwendigerweise so, aber wir müssen uns einmal gewöhnen an die Redensweise der Heiligen Schrift. Und so heißt es in Kapitel 1, dass Gott Jeremia gesetzt hat, niederzureißen, aufzubauen, je nachdem. Jeremia tut, was Gott tun wird, was Jeremia verkündet, Gott tun wird. So hätte man sagen können, wenn Nineveh tatsächlich zerstört worden wäre, Jona hat Nineveh zerstört, ja? Der ist schuld daran. Wobei es nur seine Verkündigung war. In 40 Tagen geht Nineveh unter. Wäre das geschehen, dann hätte man so sprechen können. Aber nun könnte man auch sagen, Jona hat Nineveh bewahrt, weil er die Bußmöglichkeit im Voraus ankündigte. Das hat Jona selbst nicht ganz gefasst, aber dennoch könnte man so sprechen. Und im Neuen Testament kann Jesus zu den Jüngern sagen, weil sie die Botschaft verwalten. Die Botschaft durch welche, nur durch welche Vergebung geschehen kann. Sie haben es in der Hand. Wenn ihr verkündet, dann können Menschen Vergebung bekommen. Tut ihr es nicht, dann bleiben die Sünden. Nicht vergeben sie die Sünden, sondern sie haben die Botschaft, durch welche Vergebung kommt. Sie verwalten die Gnade Gottes in diesem Sinne. Und jetzt überlegen wir einmal, welche Verantwortung wir haben. Wir sind Verwalter ebenfalls dieser Gnade Gottes. Uns ist das Privileg gegeben, dass andere Vergebung bekommen können. Wollen wir ebenfalls mit Gebet diese Gnade verwalten, so wie Paulus treu war in dieser Verwaltung. Paulus betet für seine Leser als Verwalter der Gnade Gottes. Und das wiederum birgt einiges in sich, das heißt, dieses kleine Wahrheitspaket wollen wir jetzt einmal auspacken und die verschiedenen Einheiten betrachten. Zu dieser Verwaltung der Gnade gehört erstens 2 bis 8. Paulus betet für die Leser als Verwalter mit entsprechender Ausrüstung. Er ist Verwalter der Gnade Gottes mit einer entsprechenden Ausrüstung. Ja, womit ist nun Paulus ausgerüstet? Nun, erstens einmal mit der Botschaft, mit der Offenbarung. Paulus ist ein Prophet, wie ein alttestamentlicher Prophet. Gott hat ihm die Botschaft der Gnade Gottes als Offenbarung gegeben. Lesen wir die Verse 3 bis 6. Wenn ihr nämlich von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört habt, die mir für euch gegeben wurde, dass mir das Geheimnis in Enthüllung bekannt gemacht wurde. Enthüllung, der Schleier ist gezogen und jetzt ist es offenbar, was Gott tun wollte. Das Geheimnis, das heißt die Botschaft, die bis anhin verhüllt war, wird jetzt enthüllt. In Enthüllung oder durch Enthüllung bekannt gemacht wurde, so wie ich zuvor in Kapitel 1 und 2 in kurzen Zügen geschrieben habe. Woran, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen könnt, über welches in anderen Geschlechtern die Söhne der Menschen nicht in Kenntnis gesetzt wurden, wie es nun seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste enthüllt wurde. Das heißt, zum ersten Mal bekommen jetzt Apostel, nicht nur Apostel, sondern auch andere Propheten wie Markus und Lukas und Judas im Neuen Testament. Sie bekommen Offenbarung. Gottes Geheimnis wird enthüllt durch ihre Botschaft. Aber auch Apostel wie Matthäus und Johannes und Paulus, Petrus ebenfalls. Solche bekommen diese Offenbarung und sie geben es weiter. Durch sie wird diese Botschaft enthüllt. Und im Besonderen erwähnt nun Paulus einige Aspekte, dass die, die von den Völkern sind, gemeinsame Erben und gemeinsamer Leib und gemeinsame Teilhabe seiner Verheißung in Christus Jesus seien. In Kapitel 2 hieß es, ihr, die ihr nicht Juden wart, hattet keine Verheißung. Aber hier sagt er, ihr dürft jetzt in Christus Jesus, durch Jesus Christus, zusammen mit den Heiligen, den Christen aus Israel, ein Leib sein, Teilhaber dieser Verheißung sein, auch Erben sein. Erbe heißt, dass eines Tages die Herrlichkeit unser Los sein wird. Erbe ist im Hebräischen ein Los. Wenn Israel sein Erbe antritt, dann kommt es in die verschiedenen Teile des Landes Kanaan und jeder bekommt sein Erbe, das heißt sein Los. Und wir werden unser Erbe antreten, unser zukünftiges Los wird uns zuteil werden. Los und Erbe sind synonyme Begriffe. Gemeinsame Erben, das heißt wir hoffen auf dieselbe Zukunft. Jetzt schon gemeinsamer Leib, die Gemeinde Jesu ist ein Leib, und gemeinsame Teilhabe seiner Verheißung. Merken Sie, wie das rückwärts geht, geschichtlich? Erben spricht von der Zukunft. Leib spricht von der Gegenwart. Teilhabe der Verheißung spricht von der Vergangenheit. Das heißt, Paulus zeigt von vorn nach hinten, wie sie teilhaftig geworden sind des Evangeliums. Kehren wir es um, dann können wir sagen, die Verheißung, die an Israel gegeben wurde vom Messias, derer sind sie jetzt durch die Botschaften, durch Bekehrung und Wiedergeburt teilhaftig geworden. Und jetzt, nachdem sie diese Botschaft, diese Verheißung angenommen haben, sind sie jetzt ein Leib mit anderen aus Israel und schauen nach vorn und sind Erben derselben Hoffnung, der Herrlichkeit Gottes. Und das alles durch die gute Botschaft. Evangelium ist ein Lehnwort aus dem Griechischen, Evangelion, und bedeutet einfach gute Botschaft. Nicht frohe Botschaft, sondern gute Botschaft, die natürlich froh macht. Wir werden dann froh. Die Botschaft selbst ist eine gute Botschaft für uns. Und durch diese gute Botschaft Gottes vom Kreuz sind wir nun teilhaftig derselben Privilegien der Gottesmenschen aus Israel. Paulus ist also ausgerüstet mit dieser Offenbarung und diese Botschaft verwaltet er. Und aufgrund davon betet er für seine Leser. Das zweite, womit er ausgerüstet ist, ist die Gnade. Er ist ausgerüstet mit Gnade. Verse 7 und 8. Deren Diener ich wurde, das heißt, er ist ein Diener geworden der guten Botschaft, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben worden war, nach der Wirkung seiner Kraft, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben. Gnade. Was ist Gnade? Nun, die Gnade, die wir verwalten, ist die Gnade der Vergebung in der Botschaft des Evangeliums. Die Gnade, die Paulus anschließend gegeben wird, nachdem er die Gnade Gottes als Vergebung angenommen hat, von der er hier spricht, ist Gnadengabe, Charisma, Gabe der Gnade Gottes. Paulus wird ausgerüstet durch die Kraft Gottes. Eine Gnadengabe ist ein Exemplar von Kraft Gottes. Ein Charisma ist ein Können. Ein Charisma ist zweierlei. Paulus vergleicht den Christen mit Gliedern am Leib. Der eine ist eine Hand, der andere ein Auge, der andere ein Fuß, der vierte ein Ohr und so weiter. Und diese Glieder stellen gewisse Stellungen oder Orte am Leib dar. Und das sind Christen. Die Hand ist ein Christ, das Ohr ist ein Christ, der Auge ist noch ein Christ, da sitzt er. Das sind verschiedene Christen. Und es sind nicht nur Stellen, wo Christen sind, sondern es sind Christen, die etwas können. Eine Hand ist nicht nur ein Ort am Leib, sondern ist ein Können, hat eine Rolle. Und dieses Können ist nicht nur ein vorübergehendes Können, sondern ein konstantes. Die Hand kann das immer. Das Auge kann immer sehen. Das Ohr kann immer hören. Es hört nicht immer etwas, weil nicht immer etwas gesagt wird. Aber es kann immer hören. Sobald etwas gesagt oder zuhören ist, kann es hören. Und so ist es mit einem Christen. Die Gabe, die hat er ständig. Er hat eine Gnadengabe. Und dies ist ein Können. Und Können ist Kraft. Das griechische Wort für Können ist Dynamis. Das nicht Dynamit ist. Es ist ein ganz einfaches Können. Natürlich ist Dynamit auch ein Können, aber nicht alles Können ist Dynamit. Ja. Also, eine Hand, ein Auge, ein Ohr ist ein Glied, das etwas kann. Und Paulus bekommt die Gnadengabe des Apostelamtes. Und diese Gnadengabe stellt die Kraft Gottes dar. Denn bedenken wir, diese Gnadengaben sind nicht unsere Fähigkeiten. Sie laufen oft parallel mit unseren natürlichen Fähigkeiten, aber die sind ja auch von Gott gegeben. Ja. Wir wurden ja von Gott im Mutterleib schon gebildet, sodass auch unsere physikalischen, unsere leiblichen Begabungen, auch unsere psychologischen Begabungen von Gott sind. Aber in der Wiedergeburt, wo wir neu ins Leben kommen, auf die geistliche Welt kommen, da werden uns dann neue Begabungen gegeben. Und diese Begabungen stellen Kraft Gottes dar. Wir können jetzt etwas. Jeder hat sein Maß, das ihm dann auch ein gewisses geistliches Selbstvertrauen gibt. Lesen Sie Römer Kapitel 12, die ersten 8 Verse dort. Also gegeben worden war nach der Wirkung seiner Kraft. Wem wurde diese Gnade gegeben? Dieses Können, dieses Charisma, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Paulus ist wie Johannes der Täufer. Er scheint zuzunehmen in der Erkenntnis Christi und in der Selbsterkenntnis. Früher hat er einmal geschrieben, ich denke es war an die Korinther, ich bin der Geringste unter den Aposteln. die waren, die sind größer als ich. Ich bin der Schändliche. Aber Gottes Gnade ist mir zuteil geworden. Ich bin der Geringste unter allen Aposteln. Einige Jahre später hier schreibt er, ich bin der Geringste unter allen Christen, unter allen Heiligen. Und bevor er stirbt, wird er an seinen jungen Mitarbeiter schreiben, ich bin der Größte unter allen Sündern. Es bleibt Gnade. Meine Sünden sind vergeben worden. Das will ich nie vergessen. Wollen auch wir zunehmen, wie Johannes es bekannte. Er muss zunehmen, ich muss abnehmen, in den eigenen Augen. Aber er möchte größer werden und ich möchte ihn groß machen vor anderen. Also, er ist ausgerüstet. Er kann. Und auch jeder von uns ist ausgerüstet. Kapitel 4, Vers 7 steht es geschrieben. Jeden Einzelnen von uns. Sind Sie vor 5 Minuten? Nein, möglicherweise nicht. Aber vielleicht, ich weiß, ich kenne Sie nicht. Vielleicht haben Sie vor 5 Minuten hier auf dem Sitzplatz den Herrn Jesus angenommen. Ich weiß nicht. Aber gesetzt, es wäre der Fall. Vor 5 Minuten wären Sie gläubig geworden. Dann sind Sie schon begabt. Sie sind schon ausgerüstet, dem Herrn zu dienen. Sie können sofort anfangen. Sie können nicht alles tun, was Sie später tun werden können, wenn Sie schon reifer sind. Aber Sie können etwas tun. Jeder Christ ist bereits schon ausgestattet mit einem gewissen Können, dem Herrn zu dienen. Er kann sofort anfangen, dem Herrn zu dienen. Das wollen wir auch tun, obwohl wir geringe Menschen sind wie Paulus. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, wurde diese Gnade gegeben. Wozu? Jetzt kommt die Aufgabe. Er ist Verwalter der Gnade Gottes mit einer hohen Aufgabe. Nicht nur ist er zugerüstet, sondern er ist Verwalter der Gnade Gottes mit einer hohen Aufgabe. 8 bis 12. Was ist diese Aufgabe? Vers 8. Sie ist eine große Aufgabe. Denen, die von den Völkern sind, die gute Kunde von den unausforschlichen Reichtümern Christi zu sagen. Das ist der Auftrag. Er ist vornehmlich ein Apostel derer aus den Völkern. Petrus, überhaupt die ersten Apostel, waren zunächst einmal Apostel in Israel. Nicht nur für Israel, sondern auch sie sollten in alle Welt gehen. Und haben sich dann später verstreut. Thomas vielleicht nach Indien, Andreas möglicherweise in den südlichen Teil, Teil südlich von Russland. Dort scheinen Spuren zu sein davon. Ich meine, es ist Andreas. Die sind verstreut worden. Überall sind sie hingekommen. Paulus war aber von Anfang an schon vornehmlich ein Apostel der Heiden. Aber auch er hat nicht nur zu Heiden gepredigt, das heißt zu Nichtjuden, sondern fing grundsätzlich in der Synagoge an und hat Juden das Evangelium verkündet. Aber das hat er strategistisch getan. Das war der Plan, um die Heiden zu erreichen, die Nichtjuden. Dort, wo die Juden verstreut waren, hat er die erste Gelegenheit wahrgenommen, das Evangelium zu verkünden. Diese Juden waren schon weiter in der Gotteserkenntnis und konnten zuerst das Evangelium annehmen. Und wenn sie den Herrn Jesus als ihren Erlöser annehmen, dann könnten diese sofort ihre Freunde und Nachbarn evangelisieren. Das war eine gute Strategie. Wenn die allerdings es nicht annehmen sollten, dann hat er sich zu den anderen Stadtbewohnern gewandt und die durften dann auch direkt von ihm das Evangelium verkünden. Überhaupt ist es interessant, die Strategie Paulus zu studieren. Also, es ist eine große Aufgabe, im größten Teil der Menschheit, denn Israel ist ja ein kleines Volk unter den Völkern, der größere Teil der ganzen Menschheit ist der Teil, der zu den Völkern gehört. Das sind die Goyim, sagen die Hebräer. Israel, Israel auf der einen Seite und dann die Goyim auf der anderen Seite. Oder im Neuen Testament die Ethne. Eine große Aufgabe, die uns als Fackel weitergereicht worden ist. Die ersten Apostel sind gestorben. Es ist Gottes Weg, die Fackel immer weiterzureichen. Der dann als Nächster auf die Welt kommt, der greift sie und er muss aber sterben, reicht sie wieder weiter. Und jetzt sind wir dran. diese Aufgabe wahrzunehmen, das Evangelium in alle Welt zu tragen, bis das letzte Volk und der letzte im letzten Volk es hören darf. Eine große Aufgabe. Groß, weil sie so majestätisch ist, groß, weil sie so umfangreich ist, weil so viel damit verbunden sind, so viele Menschen, aber auch große Möglichkeiten. Das ist die große Aufgabe, und dann spricht Paulus in Vers 9 von einer ganz besonderen Aufgabe, die in dieser großen Aufgabe eingeschlossen ist. Vers 9. Und alle darüber zu erleuchten, was die Gemeinschaft des Geheimnisses sei. Jetzt gilt es nicht nur zu evangelisieren, sondern die Evangelisierten, die Glaubenden, zu unterweisen. Wenn Menschen zum Glauben kommen, sollen sie jetzt weitergeführt werden in der Wahrheit Gottes, in die Wahrheit Gottes hinein. Sie sollen erleuchtet werden, was die Gemeinschaft des Geheimnisses, das heißt des Evangeliums, das bis anhin Geheimnis war, aber jetzt auch offenbart ist. Was ist die Gemeinschaft des Evangeliums? Nun, erstens einmal, dass es kein Unterschied ist zwischen Juden und Heiden. Dann weiter, das ist die horizontale Linie, die waagerechte. Und dann gehört dazu, dass wir mit Jesus Christus Gemeinschaft haben, durch ihn mit dem Vater, im Heiligen Geist, miteinander als Christen besondere Gemeinschaft haben. Paulus will die Lesenden erleuchten über das Geheimnis, über die Gemeinschaft dieses Geheimnisses. Eine Botschaft, die von Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles durch Jesus Christus schuf. Und da kann der aufmerksame Leser stutzig werden. Was hat die Schöpfung mit dem Evangelium zu tun, mit der Verbreitung des Evangeliums zu tun? Was soll die Verbindung sein? Plötzlich kommt Paulus auf die Schöpfung zu sprechen. Was ist die Bewandtnis? Nun, ich finde es nicht ganz einfach. Aber ich staune über die Dimensionen des Denkens solcher Apostel. Petrus ist ähnlich. Ein kurzer Brief von 5 Kapiteln. Aber ein Skopus, eine Weite des Panoramas. Von der Schöpfung bis zum Ende. Ja? Altes Testament, Neues Testament. Der ganze Bereich der Gottesgeschichte liegt diesen Aposteln vor Augen. Da können sie da wählen und so weiter. Wie viel wissen Sie von der Heilsgeschichte der ganzen Bibel? Kann jemand, der das Wort hier teilt, ganz plötzlich 1. Könige sagen? Und Sie wissen, was da geschrieben steht? Kennen Sie erstens die Bücher? Allgemein so den Inhalt? Könnten Sie mir sagen, was in Matthäus 14 steht? Erstens einmal, was in den verschiedenen Büchern steht? Und dann, könnten Sie den Inhalt dieser Bücher auch zeitlich, chronologisch in etwa anreihen? Denn das ist ja nicht notwendigerweise so in der Reihenfolge geschehen, wie einige große Geschichte, wie ein Roman, wie sie fangen 1. Mose 1 an und dann geht es einfach weiter, bis sie zur Offenbarung 22 kommen. Nein, so ist sie nicht geschrieben, sondern eher vielleicht wie eine Reader's Digest Geschichte, wo man in der Mitte irgendwo anfängt. Nur in diesem Fall ist es nicht in der Mitte angegangen, sondern am Anfang, aber dann zwischendurch geht man doch hin und her. So geht man in Kapitel 2 der Bibel dann wieder zurück zum Anfang und erklärt noch weiter, was dann geschehen war. Könnten Sie alle diese Einzelheiten so anreihen? Oder, das wäre ein bisschen viel verlangt vielleicht, könnten Sie aber wenigstens die Wege Gottes durch die ganze Heilige Schrift, die Heilswege Gottes, in etwa so aufzeichnen? Dazu sind uns Apostel gegeben. Dazu sind uns Lehrer der Heiligen Schrift gegeben, damit wir erleuchtet werden und imstande sind, Gottes Wege kennenzulernen. Paulus hat ein Gebet für die Kolosser. Das fällt mir auf. Und das ist mein Gebet geworden. Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Wissen wir den ewigen Ratschlusswillen Gottes? Kennen wir ihn? Kennen wir seinen Willen für mein Leben? Kennen wir seinen Willen für die Verlorenen? Kennen wir seinen Willen für die Gemeinde und so weiter und so weiter. Der Wille Gottes ist ein großer Wille. Kennen wir das? Und nun zurück zur Schöpfung. Gott hat ein Evangelium geplant, das lange Zeit verborgen war. Und zwar verborgen war in einem Gott, der die Welt durch Jesus Christus schuf. Warum die Erwähnung von Jesus Christus? Paulus macht darauf aufmerksam, dass der Jesus, durch den uns diese Heilssegnungen geworden sind, das Evangelium geworden ist, die Erlösung durch Jesus Christus, dass diese Person dieselbe Person ist, durch welche überhaupt alles, was da ist, entstanden ist. Der ist unser Erlöser. Der Schöpfer starb am Kreuz für uns. In dem Gott, der alles schon damals durch Jesus Christus schuf, war das Evangelium von diesem Christus verborgen. Und jetzt sollen wir es wissen. Dieser Schöpfer nahm Leibgestalt an, starb für uns, stand wieder auf. Und nun ist er zur Rechten des Vaters. Dieselbe Person, Jahwe des Alten Testamentes, derselbe Person ist identisch mit Jesus Christus, der unser Heiland ist. Und dann erfahren wir in der Offenbarung dasselbe, im letzten Buch der Bibel. Besonders Kapitel 4 und 5. Der Schöpfer und Herr des ganzen Universums ist identisch mit dem Hirten der Gemeinde. Ist das nicht tröstlich? Mein Hirte hat die ganze Weltgeschichte in seiner Hand. Ich kann also irgendwo hinreisen. Der Schöpfer und Regierer der Welt, der mein Herr und Hirte und Erlöser geworden ist, umgibt mich überall. Es gibt keine Gegend, die ihm fremd wäre und wo er nicht alles in seiner Hand hätte. Lämmer, Schafe unter die Wölfe geschickt, das kann er sich leisten, ja? Weil er Hirte dieser Schafe ist, der die ganzen Wölfe, wie damals die Löwen bei Daniel, ganz in seiner Hand hat. Wunderbare Wahrheit. Aber gehen wir jetzt zu Vers 10. In Vers 10 haben wir es mit dem Ziel zu tun. Wir denken immer noch an Paulus als Verwalter der Gnade Gottes, aufgrund wovon er für die Leser betet. Er ist Verwalter der Gnade Gottes mit einem hohen Ziel. Er hat einen hohen Auftrag. Jetzt haben wir ein hohes Ziel vor Augen. Er ist ein Verwalter der Gnade Gottes mit einem hohen Ziel, Vers 10. Was ist das Ziel von Paulus? Oder welches ist das Ziel, das ihm gesteckt worden ist von Gott? Für seine Verkündigung. Oder noch anders, was soll mit der Verbreitung des Evangeliums erzielt werden? Wozu Mission? Wozu Evangelisation? Wohin soll das führen? Vers 10, Epheser 3, haben Sie die Antwort. Damit jetzt schon, bevor das Endgericht kommt, bevor Jesus wiederkommt, heute schon den Fürstlichen oder den Erstrangigen und Vollmächtigen oder Regierenden in den himmlischen Bereichen in der geistlichen Welt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kund würde. Die Weisheit Gottes wird kund im Evangelium. Ende Jesaja 52. Mein Knecht wird weislich handeln. Oder es ist schon Kapitel 53. Der Tod Jesu Christi am Kreuz ist die Weisheit Gottes. 1. Korinther 1. Sie offenbart sich an einer ganz unwahrscheinlichen Stelle. Das Ergebnis des Todes Jesu Christi ist die Gemeinde. Sie ist die Frucht seiner Leiden. Und durch diese Gemeinde, durch die Bekehrung von Menschen, durch das Wachstum solcher Geretteten, durch ihre Tätigkeit, durch ihre Tugenden, dadurch, dass sie in das Ebenbild Jesu Christi hineinwachsen, Gott ähnlich werden über Jesus, Dadurch kommt die Weisheit Gottes, das Denken Gottes zur Schau. Wird offenbar. Und die Engel sehen das. Einige denken hier an die Dämonen. Ich weiß nicht, warum wir die hier suchen sollten. Die merken das auch schon, aber das ist, glaube ich, nicht hier im Pauli-Denken. Ich denke, es geht hier um die Ehre Gottes, die über die Engel gefördert wird. Denken wir an die Offenbarung, wo Tag und Nacht ein fast unzählbares, wo für uns unzählbares Heer von himmlischen Boten stets bereit ist, Gott zu loben. Ich habe einmal auf einer Konferenz einen Mitredner gehört, folgende Aussage machte er. Und ich habe sie nie belegen können. Ich habe nie den Beweis dafür gefunden. Ich hoffe, ich kann das noch einmal. Ich weiß nicht, wo er das hatte. Ich habe es versäumt, die Quelle zu erfragen oder zu bekommen. Ich kenne die Quelle nicht. Aber er sagte Folgendes. Im alten Israel, als der Tempel noch stand, gab es Tag und Nacht einen Chor, der dort gesungen hat, auch nachts. Niemand war im Tempel als nur diese Sänger. Und sie haben des Nachts die Ehre des Herrn gesungen, die Herrlichkeit des Herrn. Wenn wir einen schönen Chor im Gottesdienst haben, dann denkt man daran, dass der für die Versammlung singt, nicht wahr? Vielleicht sollte noch manch ein Chor bereit sein zu singen in einem Saal, auch wenn niemand zuhörte, einfach zur Ehre Gottes. Es lohnt sich. Dadurch sind wir den Engeln gleich. Sie tun das. Gott ist es wert. Der größte Chor der Weltgeschichte ist dort und besingt die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt sollen wir diesem Chor Material liefern. Material für die Dichter, die dort die Chorlieder dichten. Aha, da ist was geschehen. Dort ist die Gnade Gottes gesehen worden. Ich staune manchmal über das, was die Gnade Gottes zu Wege gebracht hat im Leben eines Menschen. Immer wieder sieht man das. Da merkt man, woher er gekommen ist. Und jetzt sieht man die Gnade Gottes im Leben dieses Menschen. Was kann die doch nicht zu Wege bringen? Und das ist besingenswert. Kein Wunder, dass Paulus motiviert wird, zu beten für seine Leser, damit dieses Lob gespeist wird durch die Gemeinde Jesu, damit jetzt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kund würde. Und jetzt kommen wir zu Vers 11. In Vers 11 haben wir die Wahrheit, 11 und 12. Paulus ist Verwalter der Gnade Gottes im Rahmen eines großen Planes. Paulus ist Verwalter der Gnade Gottes im Rahmen eines großen Planes. Bedenken wir jetzt, es sind schwierige Verse. Ich habe bis heute gerungen mit dem Verständnis dieser Verse. Sie sind sehr schwierig. Aber wenn wir noch einmal versuchen könnten, das zu rekapitulieren, was wir bis jetzt gehört haben. Paulus betet für die Gemeinde, für die Leser. Er ist Verwalter der Gnade Gottes. All die Privilegien, von denen er gesprochen hat, die Werte. Er sagt, alles das geschieht nach dem Vorsatz der Ewigkeit. Das spricht von einem Plan. Paulus verwaltet die Gnade Gottes mit seiner Offenbarung, mit seinem Charisma. Er verbreitet das Evangelium und so weiter und so weiter. Das geschieht alles zusammen nach einem Vorsatz. Mit anderen Worten, die ganze Sache um Jesus, um die Gemeinde, die Verbreitung des Evangeliums, Wachstum der Gemeinde und so weiter und so weiter, die ganze Reich Gottes Arbeit, die erfolgt in Harmonie oder entsprechend, in Harmonie mit oder entsprechend eines großen Vorsatzes aus der Ewigkeit. Dort, vor Grundlegung der Welt, hat Gott schon eine ganze Menge geplant und vorausgesehen. Alles liegt fertig. Und jetzt wird der große Plan durchgeführt. Gott bereitet die Menschheit vor in Israel, in den Völkern, auf das Kommen seines Messias. Durch Verheißung, Gesetz, Mission im Alten Testament. Und dann kommt der Messias, wird geboren, lebt unter Menschen, stirbt, steht wieder auf, fährt gen Himmel, sendet den Heiligen Geist. Die Botschaft verbreitet sich in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, ja, bis in den Norden nach Antiochien, dann geht es westwärts, in alle Welt eigentlich hinein, wird die Botschaft ausgestreut. Und die Gemeinde wächst, das neue Volk Gottes, die neue Menschheit. Alles nach jenem großen Plan in der Ewigkeit. Im Rahmen dieses Vorsatzes Gottes ist Paulus eine Figur auf dem Schachbrett Gottes, ein Instrumentarium, eine Person, eine Persönlichkeit in der Verwirklichung der Gedanken Gottes. Das tut wohl, wenn wir bedenken, dass jeder von uns seinen Platz hat in einem großen Plan Gottes, dass dadurch gewinnt unser Dienst an Bedeutung. Wollen wir uns ermutigen lassen dadurch, was immer unser Dienst ist, und jeder sollte einen Dienst haben, jeder Christ sollte einen ganz besonderen, speziellen Dienst für Gott haben. So wie ein Schuster einmal sagt, ich denke es war zu Harry Ironside. Ironside sagt das einmal, es dürfte im Epheserbrief sein, sein Kommentar zum Epheserbrief sein. Paulus Apostel nach dem Willen Gottes. Und da besucht er wohl einen Schuster und er sagt, ich bin Schuster nach dem Willen Gottes. Und in diesem Rahmen diene ich Jesus Christus. Er nimmt die Gelegenheit wahr, für Jesus da zu sein. Was ist Ihr Dienst für Jesus Christus? Wo dienen Sie? In welchem Rahmen? Dieser Dienst, den Sie dort haben, der ist nur ein Teil in diesem großen Mosaik, Muster eines Planes Gottes für die ganze Menschheit, in Sonderheit für die Gemeinde. Paulus ist Verwalter der Gnade Gottes im Rahmen eines großen Planes. Dieser Plan ist Vorsatz aus der Ewigkeit. Er ist aber auch ein Plan, der bereits Verwirklichung erfährt. Vers 11. Da heißt es, nach dem Vorsatz der Ewigkeit, den er verwirklichte, Vergangenheitsform. Ein großer Teil dieses Planes ist schon verwirklicht. Es rollt schon. Und zwar in Christus Jesus, unserem Herrn. Er ist der Herr, der es im Namen des Vaters verwaltet. Er ist die Exekutive und er ist der Verwalter gleichzeitig. Und er verwaltet durch den Heiligen Geist. Er stirbt am Kreuz, er steht auf, er ist Hirte der Gemeinde, er ist Haupt der Gemeinde, er ist Herr der Welt, er ist Herr der Ernte und so weiter. Durch Jesus Christus, in Christus Jesus, verwirklicht Gott seinen Plan. Und die Gemeinde ist ja mit diesem Christus verwachsen. So geschieht es wieder, in und durch Jesus Christus. Also, der Plan erfährt bereits Verwirklichung. Drittens, dieser Plan ist von persönlicher, ganz persönlicher Bedeutung. Immer noch ein Guss ist Vers 12 mit den anderen Versen. In welchem Christus Jesus, in welchem Jesus, wir durch den Glauben an ihn die Freimütigkeit und den Zugang in Zuversicht haben. Paulus ist ein interessanter Denker. Der kann große Gedanken da uns vorlegen. Universale Gedanken. Und plötzlich ist er beim Einzelmenschen. Du darfst zu Jesus beten. Jeder von uns hat Privilegien in diesem großen Plan Gottes. Jeder von uns hat Zugang zu diesem Herrn. Kein langer Portalweg, durch verschiedene Stationen. Ja, melden Sie sich mal bei denen. Kommen Sie dorthin. Nein, nicht hier, aber gehen Sie mal dorthin, ja. Und dann klopfen Sie dort an. Ja, Sie müssen noch ein Stück weiter da, ja. Und dann sagt er, nein, gehen Sie mal dorthin. Ja. Von Antonius zu Josef, zu Maria, zu Jesus. Und vielleicht kommen Sie beim Vater an. Nein, 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 nein. Der große Gott hört uns direkt. Nur einer öffnet die Tür, Jesus Christus. Und da sind wir schon da. Sind wir schon da. Wir haben Zugang mit Freimütigkeit. Wir können sofort reden. Freimütigkeit heißt sofort Redefreiheit oder Redemöglichkeit. Ohne die Augen niederschlagen zu müssen. Vergebung. Wunderbar. Oder haben Sie Sünde? Und wenn Jesus heute käme, müssten Sie die Augen niederschlagen. Bekennen Sie doch sofort. Jetzt. Sagen Sie, Herr, ich beuge mich. Ich schäme mich. Ich sage, ja, Herr, du hast recht. Können Sie gerade jetzt tun. Dann haben Sie, können Sie die Augen aufheben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Reinigt uns sofort. Sofort. Kein Augenblick dazwischen. Welch ein Vorrecht. Noch einmal, in welchem wir durch den Glauben, durch Vertrauen, es ist Geschenk, glauben an ihn, die Freimütigkeit, den sofortigen Zugang und den Zugang in Zuversicht, wird uns zugesagt haben. Wir haben ihn, wir haben diesen Zugang und dürfen ihn jeden Augenblick, jede Zeit, jeden Tag, überall, irgendwo, irgendwann benutzen. Wir dürfen sofort zu Jesus kommen. Tun wir das, beten wir viel, viel, auf den Beinen, auf den Knien, im Sessel, irgendwo, wo wir sind, wo immer wir etwas tun, beten wir. Unterwegs, aber räumen wir Zeiten des Gebetes ein, wo wir uns Zeit nehmen und uns hineindenken in die Gegenwart des Vaters aufgrund des Wortes Gottes. Die Gemeinde Jesu sollte ein betender Tempel sein. So viel zu der Frage, warum betet Paulus? Ein großes Evangelium, das ihn zum Gebet ermutigt. Ein großes Evangelium, eine große Botschaft, die immer wieder weitergesagt wird, bis die Engel es hören, die sehen die Gestalt, die Frucht dieses Evangeliums, und dann preisen sie Gott aufs Neue. Jetzt kommt, bevor wir zu dem eigentlichen Gebet kommen, jetzt kommt in Vers 13 eine kurze Bitte an die lesenden Christen in Ephesus und in Kleinasien dort. Weshalb, ich bitte, nicht Gott, er bittet sie, ich bitte, nicht mutlos zu sein in meinen Bedrängnissen für euch, die eure Ehre sind. Werdet nicht mutlos. Man könnte mutlos werden in den eigenen Bedrängnissen, in den eigenen Leiden. Man könnte aber auch mutlos werden, wenn man sieht, wie viele leiden müssen und wer leiden muss. Gerade die Ehrbaren, die Treuen, die gerechten Diener Gottes, ja, die müssen dann auch leiden. Warum, warum? Paulus sagt, werdet nicht mutlos. Es lohnt sich. Ich bin es wert. Ich bin wie Petrus und Johannes damals in Jerusalem. Sie freuten sich, dass sie für würdig erachtet wurden, für Jesus zu leiden. Es ist ein großes Vorrecht. An die Philippa schreibt er um diese Zeit, in Kapitel 1 gegen Ende des Kapitels, euch ist die Gnade gegeben, zu leiden. Das Vorrecht, da wird das Wort gebraucht, das auch für Vergebung gebraucht wird. Euch ist es wie Gnade vergeben, das heißt weitergegeben worden. Leiden ist ein Geschenk, so wie das Privileg, an Jesus zu glauben, ein Geschenk ist. Es ist uns als Geschenk gegeben worden, dass wir an Jesus glauben dürfen. Ein Vorrecht, dass wir Zugang haben dürfen für ihn. Und genauso, das ist dasselbe Wort, genauso ist es ein Geschenk, ein Gnadengeschenk, dass wir für ihn leiden dürfen. Dadurch vermehrt sich die Ehre Gottes, unsere Frucht, unser Wachstum und so weiter. Werdet nicht mutlos, sagt er zu ihnen. Sie sind euch eine Ehre, nicht nur mir. Darüber könnte man lange nachdenken, aber wir müssen weiter eilen. Betrachten wir noch im Überblick die Verse 14 bis 21. Sehr inhaltsreiche Verse. Ein Gebet, das wir immer wieder auch für uns beten dürften und für unsere Lieben, für Mitgläubige in unseren Gemeinden. Paulus erzählt hier, teilt hier mit, wie er Fürbitte einlegt für andere. Er tut es erstens, oder er zeigt uns erstens, wie er ins Gebet geht. Deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn. Komma. Aufhören. Pause machen. So im Grundtext. Wir beugen uns vor dem Vater eines Herrn. Und wenn Sie nicht einen Herrn haben, werden Sie wohl auch keinen Vater haben. Denn nur über einen gewissen Herrn bekommen Sie den allmächtigen Gott, vor dem wir alle eines Tages stehen werden, nur über diesen Herrn, wenn Sie sich vor ihm beugen und kapitulieren, bekommen Sie seinen Vater als Herrn, seinen Gott als Vater. Ich beuge meine Knie aufgrund davon, dass Jesus Christus mein Herr wurde. Bei ihm habe ich meine Rebellion vor Gott abgegeben. Dort habe ich die Sünde meiner Voreltern, Adam und Eva, rückgängig gemacht für mich. Denn was sie taten, tut ein jeder von uns. Wo Gott Nein sagte, sagen wir Ja. Und wo Gott Ja sagt, tu das, sagen wir Nein, ich tue es nicht. Buße zu tun heißt, diese Rebellion aufzugeben. Es gibt kein Christsein ohne die Herrschaft Jesu Christi. Es ist eine falsche Lehre zu meinen, sie könnten Jesus als Retter haben und nicht als Herrn. Das gibt es nicht. Sie bekommen ihn nur als Retter, dadurch, dass er Herr wird. Dass das immer neu klar werden muss, das ist klar. Aber das ist etwas Grundsätzliches. Das ist, was die Taufe bedeutet, sagt die Bibel. Die Taufe bedeutet, ich bin ein Jünger Jesu, er ist mein Herr. Ja, ganz einfach. Wenn es von dem Taufen Jesu heißt und dem Taufen der Johannes Jünger, oder des Johannes des Täufers, dann heißt es, man erfuhr, dass Jesus mehr Jünger machte als Johannes. Die Taufe war ein Zeichen von Jüngerschaft, von Herrschaft. Jünger heißt, jemand anders ist mein Meister geworden. Und die Taufe ist ein Zeichen des Christseins. Wenn Sie noch nicht getauft sind, mögen Sie Christ sein, aber Sie haben es noch nicht gesagt, so wie es gesagt werden sollte. Ja, aber ich bezeuge es schon. Gut, das sollen Sie auch tun. Aber dann sagen Sie es so, wie Gott will, dass Sie es sagen sollen. Er sagt, Sie sollen sich taufen lassen. Das ist das Zeichen des Christseins. Also der Herrschaft. Ich will nur klar machen, wir beugen uns vor einem Herrn und über ihn haben wir seinen Gott als Vater. Das Gericht ist geschehen. Wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern er ist schon von dem Tode, zu dem das Gericht verurteilen wird. Aus dem Tode, jenseits des Gerichtes ist, aus dem Tode ist er schon hervorgekommen. Halleluja. Ich bin schon auf der anderen Seite des Gerichts gewesen. Ich bin schon in der Hölle gewesen. Mit Jesus am Kreuz war ich dort. Und jetzt habe ich Gott, den Vater, von dem Jesus sagen musste, warum verlässest du mich? Das hat er an meiner Stelle getan. Ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn. Und wer ist dieser Herr? Paulus beeilt sich, ihn zu identifizieren. Er ist Jesus Christus. Von dem, das heißt von dem Vater von Jesus, jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde den Namen hat. Oh, ich wünschte, ich hätte Zeit dafür, das auszuführen. Aber ganz kurz, wussten Sie, dass alles in der Welt, in der Schöpfung, Familie ist? Alles ist Familie. Nehmen Sie irgendeinen Bereich, Familie. Pflanzenbereich, alles in Kategorien, Familien. Tierbereich und so weiter. Menschenbereich, alles Familie. Adam und Eva, sie bekommen Kinder. Die bekommen Kinder. Die bekommen Kinder. Die ganze Menschheit ist Familie. Kommt die Sintfluten, rafft die meisten weg. Gott beginnt mit einer Familie. Diese Familie teilt sich auf nach drei Söhnen. Die Wissenschaft, die Ethnologie wusste das schon lange, aber nicht so lange, wie die Bibel es schon wusste. Die wusste das schon vorher. Aber die Wissenschaft weiß es. Die ganze Menschheit hat drei Hauptstränge. Ja, drei Hauptfamilien. Ethnologie. Dieser Gott, der die Spitze ist, von Familien schafft. Ja. Dieser Gott hat eine neue Familie geschaffen, zu der wir gehören dürfen. Unser Gott ist grundsätzlich ein Gott von Familie. Und die Gemeinde soll das um sich sehen. Wir als Menschen haben ja einiges gemeinsam mit den Tieren. Und dann beobachten wir die Tiere und wir lachen dann, wenn die sich so benehmen, wie wir es tun. Ja? Und wir freuen uns, sind gewisse Verwandtschaft. Ja? Aber wir wissen natürlich, das sind keine Menschen. Ja? Leute, die nicht versöhnt sind mit Gott, die können die wie Menschen behandeln. Andererseits können sie uns wie die Tiere behandeln. Ja? Die sind ganz durcheinander, nicht wahr? Aber wir haben jetzt die neuen Perspektiven und können das alles so richtig einordnen und wir freuen uns über die Ordnung Gottes. Er ist ein Familiengott. Unser Gott ist von Urzeiten her, von der Schöpfung her, ein Vater. Das ist sein Wesen. Er ist ein Vatergott. Und ganz besonders prägt sich das aus in der Familie. Deshalb dürfen wir beten. So geht Paulus ins Gebet. Ich beuge meine Knie vor einem, der wirklich Vater ist. Nun teilt Paulus mit, übrigens das mit den Knien, das habe ich schon erwähnt, das brauche ich mich jetzt nicht lange zu besprechen. 16 bis 19 teilt Paulus seine Anliegen mit, wofür er betet. Wir haben dreier Art von Gebetsanliegen. Eine erste Gruppe, eine zweite Gruppe und dann noch eine Bitte, die ist das Zielanliegen. Die erste Gruppe befindet sich, oder die haben wir in den Versen 16 und 17, eine erste Gruppe von Gebetsanliegen. Merken wir, wie Verse 16 und 17 beginnen, mit einem Damit. Ich beuge meine Knie, wohin, wozu, was bete ich, damit, was? Und nun kommen einige Anliegen nach diesem damit. Erstens, er soll euch geben, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist mächtig zu werden, mit Kraft für den inneren Menschen. Die erste Bitte hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Ihr werdet Kraft empfangen, wann der Heilige Geist über euch kommt. Wir haben den Geist der Kraft bekommen, sagt Paulus und zu Timotheus. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, haben wir die Kraft Gottes. Sie müssen nie etwas in Schwachheit tun. Sie können alles in Kraft tun. Denn wir haben die Kraft. Sie brauchen keine Vollmacht mehr. Sie brauchen keine Kraft mehr. Sie haben alle Kraft, die es gibt. Wussten Sie das? Mut. Machen wir weiter. Ja, aber ich bin so mutlos. Es gibt Kraft, um Mut zu haben. Ja, aber meine Knie schlottern. Lass sie schlottern. Sie müssen nicht sich kräftig fühlen. Sie müssen nur gehorsam sein, das ist alles. Sie müssen nicht spüren, wie viel Kraft sie haben. Das hat Gott nie geplant. Wenn sie es tun, wunderbar. Ja, haben sie doch Freude dabei. Und darum geht es nicht. Es geht darum, dass Gottes Wille getan werden. Und er hat die Kraft dazu geliefert. Und wir haben zu gehorchen. Wenn wir es tun, wird sofort alle Kraft da sein. Paulus kommt nach Korinth mit schlotternden Knien. Er zittert. Aber er kommt in der Kraft des Heiligen Geistes. Das weiß er. Das weiß er aus der Verheißung, nicht aus der Erfahrung. Aus dem Ergebnis schon, aber nicht während er gehorcht. Er zittert. Er bangt vielleicht. Hat vielleicht Hunger, ist vielleicht müde, weil er schon lange nicht geschlafen hat. Aber er handelt und er hat die Kraft zu handeln. Er kann so viel tun, wie er tun soll. Er muss auch nicht mehr tun. Kraft ist da. die Kraft des Heiligen Geistes. Nun sagt Paulus, er betet, dass die Christen kräftig werden mit Macht in den inneren Menschen hinein. Akkusativ, nicht Dativ, deshalb so schwer zu übersetzen. Nicht der Raum, sondern die Bewegung. Nicht wo, sondern wohin. Wir sind im Heiligen Geist und der Heilige Geist ist in uns, beides. Die Kraft ist da. Aber nun betet Paulus. Man kann ihn fast zittern hören. O Herr, ich bete für diese Leute, dass die Kraft des Heiligen Geistes sich nach und nach hineinbewegen darf, in jede Zelle ihres inneren Wesens hinein. Das ist Wachstum. Wohin führt das? Zur Selbstbeherrschung, Enkrater, die letzte Frucht des Geistes, der letzten Frucht des Heiligen Geistes. Nicht Keuschheit, das ist richtig, aber das ist viel zu wenig. Keuschheit ist moralische, sexuelle Kraft. Aber wir brauchen Kraft für alles. Enkrater ist Selbstbeherrschung oder Macht im Innern. Demokratie, Macht im Volk oder beim Volk. Enkratie, Macht im Innern. Ich kann mich selbst beherrschen, wenn Gott mich beherrscht. Und dafür betet Paulus. Das ist das Erste. Das Erste in der ersten Gruppe. Es hat noch etwas in der ersten Gruppe. Nach diesem damit. Das damit beherrscht nicht nur Vers 16, sondern auch Vers 17. Ich habe ein Und hineingefügt. Es ist schwierig, Partizipien zu übersetzen. Aber es ist ein zweites Anliegen, das parallel läuft mit Vers 16. Und Christus in euren Herzen wohnen zu lassen. Ja, wohnt er denn nicht in den Herzen der Leser? Sind sie nicht in Christus und er in ihnen? Ja, aber es ist wohl ein Unterschied, ob jemand in mir ist oder ob er in jedem Raum wirklich zu Hause sein darf. Oh, darum betet Paulus. Das ist sein Wunsch, dass Jesus in jedem Lebensbereich ihres Lebenshauses zu Hause sein möchte, wohnen möchte, bestimmen möchte, regieren möchte. Das Wort hier bedeutet, wirklich sich niederlassen und wohnen und dort bestimmen dürfen. Das ist wohl der Sinn der Sache. Christus in euren Herzen wohnen zu lassen, durch den Glauben. Das ist durch Vertrauen geschieht das. Glaube, Vertrauen ist der Schlüssel des Glaubenslebens. Beim Anfang, am Anfang und ganz durch das ganze Erdenleben. Römer 1, Vers 16 und 17, aus Glauben, zum Weiterglauben. Weiter, das zweite damit, die zweite Gruppe. Erstes damit, beherrschte Verse 16 und 17. Das zweite damit, beherrscht die zweite Gruppe, Verse 18 und 19. Damit ihr, als solche, die in Liebe gewurzelt und gegründet sind, sehr stark und imstande seid, mit allen Heiligen zu erfassen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe ist, auch zu kennen die Liebe Christi, welche Kenntnis übertrifft. Heißt das, wenn sie lieben, dann müssen sie nicht kennen, dann können sie dumm bleiben? Nein. Das heißt nur, Gott legt großen Wert auf Kenntnis und Erkenntnis. Aber es gibt etwas, das noch größer ist als Kenntnis. Wir brauchen beides. Ja, wir sollten in beiden zusammen zunehmen. Philipper 1, Vers 10. Ich bete für euch, dass eure Liebe zunehme in Erkenntnis. Die zwei zusammen. Wo haben sie sich kennengelernt? Fragt man einem Ehepaar. Ein Ehepaar, wenn man Leute kennenlernt, ja, man ist interessiert an ihrer Liebesgeschichte. Kennenlernen ist eine Liebesangelegenheit. Aber die Liebe ist doch größer als die Kenntnis, Gott sei Dank. Denn niemand weiß wirklich, wen er heiratet. Ja. Das weiß niemand. Und nach 50 Jahren wissen sie immer noch nicht, wen sie geheiratet haben. Ja, vielleicht wissen sie jetzt weniger als damals. Wissen sie, Liebe ist größer als Kenntnis. Und wenn sie im Grab dann stehen anschließend, es bliebe auch dort größer als Kenntnis. Sie schreien und rufen, warum? Aber sie lieben immer noch den Gott, der diesen Weg führt. Nicht wahr? Sie lieben ihn, trotz dessen, dass sie nicht verstehen. Liebe ist größer denn Kenntnis. Paulus betet darum, dass sie diese Liebe kennenlernen. Aber vor dem hat er gebetet, dass sie die Dimensionen des Heilshauses kennen. Höhe, Tiefe, Länge, Breite. Wir sind in Christus, im Heil. Und wie Gott Paulus, Entschuldigung, Abraham aufruft, komm, steh auf und durchwandere dein das Gebiet, das ich dir als Erbe gebe, in jede Himmelsrichtung. Schau dir einmal an, was ich dir gebe. Das sollen wir auch tun. Warum sind wir denn so kleinlich in unserem Abenteuerbemühen als Christen? Die Bibel ist ein wunderbares Buch. Die Sache Gottes ist etwas Wunderbares. Stehen wir auf und durchwandern wir das Los, das Land, das uns gegeben ist. Paulus betet, dass die Christen dieses Land, dieses Heilsland, das uns jetzt schon zuteil geworden ist, kennenlernen. Und dann ist ein präpositionales Gefüge, das interessant und wichtig ist, mit allen Heiligen. Allen. Jeder Christ kann mir etwas sagen. Der jüngste Christ kann vom Heiligen Geist, vom Herrn Jesus gebraucht werden, mir etwas deutlich zu machen. Ich will lernen. Ich will demütig sein und lernen von jedem. Und ich darf jedem anderen helfen, wenn Gott die Tür auftut. Manchmal ist die Tür nicht auf. Gott tut Türen auf und er schließt sie. Es gibt Christen, denen kann man nichts sagen. Ich möchte es gern. Aber wo Gott die Türen auftut, da wollen wir mit allen Heiligen zusammen lernen. Ja, aber der glaubt nicht wie ich. Nun, dann sagen Sie ihm, was er glauben sollte. Dann kann er vielleicht glauben, wie Sie glauben. Ja. Oder vielleicht sollen Sie glauben, wie er glaubt. Ja. Haben wir die Wahrheit gepachtet? Doch, wir haben schon, wir wissen doch, wie es ist. Ja. Vielleicht, vielleicht nicht. Seien wir ein bisschen demütig. Ja. Ist zu viel gefragt? Oh, meine lieben Geschwister, es braucht manchmal die Hand Gottes, von der Petrus spricht. Und er sagt, demütigt euch unter der, deutsche Grammatik, ein Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ. Nicht unter die Hand Gottes. Kontrollieren Sie Übersetzung. 1. Petrus 5, Vers 7, 6, 7, da in der Gegend. Demütigt euch unter der Hand Gottes. Paulus sagt, er muss gedemütigt werden. Er, der Erkenntnis hat, der Offenbarung hat, er könnte sich überheben. Wissen wir die Wahrheit? Sind wir vielleicht deswegen aufgebläht? Da kommt die Hand Gottes und demütigt mich. Ich denke bei einer Predigt, oh, jetzt war es gelungen. Und fühle mich etwas besser. Und hinterher kommt schon jemand auf mich zu. Und in kurzer Zeit bin ich wieder zu Hause. So nannte einer meiner Professoren Demut. Man kommt wieder nach Hause. Man ist wieder in den Rahmen. Man hat sich ja überschätzt. Ja? Jeder von uns hat ein Selbstimage, ein Image. Ja? Wie ein Bild mit einem Rahmen. Und wir gehören innerhalb des Rahmens, ja. Und manchmal denken wir, wir sind so groß, ja. Dann kommt jemand und erinnert, wo der Rahmen ist. Oh, dann kommen wir. Demut, sagte er, heißt nach Hause kommen, wo wir hingehören. Mit allen Heiligen zusammen lernen, was dieses Heil ist. Wo es über das Heilshaus hinausgeht, da wollen wir auch den Brüdern und Schwestern sagen, bitte, hier ist die Grenze. Das gehört nicht zum Heilshaus, ja. Auch das muss gesagt werden. Kommen wir zum Schluss des Kapitels. Vers 19, auch zu kennen die Liebe Christi, die Kenntnis übertrifft. Und jetzt kommt das Dritte damit. Das Dritte damit. Die Antwort auf die Frage, wofür betet Paulus? Wohin geht sein Gebet? Jetzt kommt das Zielanliegen. Wohin die zwei Gruppen von Anliegen hintendieren, damit ihr gefüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das Ziel des Evangeliums. Dazu kam Jesus und starb am Kreuz, damit wir gelangen mögen zur Fülle Gottes. Damit wir seine Fülle kennenlernen und dass seine Fülle in uns, uns füllt und dass das Fülle des Größenmaßes des Christus unsere Reife wird. Das heißt, dass wir Christus ähnlich werden, vollständig werden, ihm ganz ähnlich werden. Wie voll bist du schon, Christus mit Christus verglichen? Christus ist die Fülle Gottes, das Maß Gottes. Und ich soll bis an diese Fülle heranwachsen. Das Wort birgt manches in sich, es lohnt sich darüber nachzudenken. Das ist das Ziel des Bittens, des Betens des Paulus für die Christen. Und jetzt schließt er sein Gebet ab mit einem Lobpreis. Dem, der tun kann. Dem, der mehr tun kann, als er tat. Dem, der mehr tun kann, denn alles, das ich mir vorstelle. Dem, der mehr tun kann, überaus mehr, als wir uns vorstellen. Warum? Nach der Kraft, die in uns wirkt. Nicht wirken möchte, wirkt. Jetzt. Sie ist schon tätig. Und jetzt denken Sie an den Christen, um den Sie am meisten besorgt sind. Hier ist die Grund zum Mut. Ist er Christ, dann ist Gott am Werk bei ihm. Und jetzt beten wir, dass Gott mit seiner Kraft noch mehr am Werk sein möchte. Aber wir beten für einen Menschen, in dem Gott bereits wirkt. Es ist nicht so, dass erst noch einmal etwas geschehen müsste. Manches muss geschehen. Er ist auf die Nase gefahren vielleicht. Rückgängig geworden. Rückfällig geworden. Ja, aber Gott wirkt immer noch. So heißt es hier. Er wirkt, aber nun möchte er nach Kraft wirken. In mir und in jedem meiner Brüder und Schwestern in Christus. Diesem Gott sei die Herrlichkeit oder die Ehre der Herrlichkeit, das heißt die Ehre, die Herrlichkeit ist, in der Gemeinde, in Christus Jesus, der Ort wird ganz genau definiert, in die endlose Weltzeit der Ewigkeit. Wahrlich, so sei es. Amen. Amen heißt Bestätigung. So sei es, so möchte es sein. Ihm sei die Ehre in aller Zukunft. Man sagt, dass wenn es Äonen sind, das Wort wird hier gebraucht, dann muss es also mehrere Zeitalter geben. Das ist ein gewisser Streitpunkt manchmal. Äon bedeutet nicht Zeitalter. Vergessen Sie das. Und korrigieren Sie es in Übersetzungen, wenn Sie den Mut dazu haben, in Ihre Bibel hineinzuschreiben, durchzustreichen, zu korrigieren. Aion ist ähnlich wie im hebräischen Olam, unübersichtlich lange Zeit. Und der Hebräer, interessant ist übrigens, dass wir hier einen Wink haben, wie man übersetzt. Diese Gedanken sind hebräische Gedanken ins Griechische übersetzt, aber ziemlich wörtlich. Und der Hebräer drückt sich mit der Mehrzahl aus, mit der Mehrzahl desselben Wortes aus. Aber dabei denkt er nicht notwendigerweise an Addition. Er will nur sagen, sehr, sehr viel. Ja? So wie wir sehr, sehr viel sagen. Ja? Oder viel, viel. Ja? Wie viel wollen Sie? Viel, viel. Ja? So sprechen können Sie manchmal sprechen. Ja? Ein Äon ist nicht ein Zeitalter. Es gibt nur zwei Äonen im Grunde. Das ist die Zeit einer Welt. Und es gibt nur zwei Welten, also gibt es nur zwei Weltzeiten. Und die eine Weltzeit ist ist endlich, ist begrenzt und die andere Weltzeit ist unbegrenzt, ist ewig. Und in beiden Weltzeiten, die neue Weltzeit ist so unendlich lang, dass man sagen muss, Äone, 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 das heißt, überaus viel, eine wirklich unübersichtlich lange Zeit. In alle Ewigkeit hinein soll in der Gemeinde, in Christus Jesus, Gott gelobt werden. Beginnen wir jetzt schon, üben wir uns, damit wir dort besser singen können. Wir reden. O Herr, wir danken dir, dass du ein so großer Gott bist, der so gedankenreich war und eine so wunderbare Schöpfung schuf und dann aus einem solchen großen Sündenmorast ein herrliches Volk geschaffen hat, durch ein wunderbares Evangelium, eine wunderbare Rettung, so dass wir nur staunen können. Wir danken dir, Herr, für dich selbst. Wir danken dir, Herr, dass du uns gerufen hast und dass du mit uns zum Ziel kommen willst und kannst. Woher bewahre uns, dass wir auf der Strecke irgendwo liegen bleiben? Und hilf uns, Herr, unsere Brüder und Schwestern, besonders die, die lahm sind und die hinken und schwach sind und hinten herlaufen. Hilf uns, Herr, zu warten und sie mitzunehmen. Und hilf uns, Rufende zu bleiben, die noch solche mitnehmen wollen, die außerhalb sind. O Herr, wir danken dir für die großen Heilssegnungen, der wir teilhaftig geworden sind. Bereite uns, Herr, darauf vor, morgen auf unsere Verantwortung in dieser Welt erinnert zu werden. Amen.